Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ciao, salute, herzlich willkommen bei Dreierkette VBA, Folge 146. Wir grüßen aus Bella Italia. Neben mir, wie immer mit dabei, der liebe Brian, der sich in den Boden schämt, und der Kollege, der in Berlin die Stellung hält, der sich ebenso in den Boden schämt. Ich grüße dich, Brian. Wie geht es dir? Ich gebe das Mikro, drehe es in deine Richtung und du darfst zum Publikum sprechen.
Ja, guten Mittag, würde ich mal sagen, oder guten Abend, je nachdem, wann man es hört. Ich freue mich, dass wir zusammensitzen. Ich freue mich, dass wir beide heute aufgrund eines deinen Urlaubs zusammensitzen. Und ich grüße natürlich auch ganz herzlich unseren Kollegen nach Berlin und frage mich erstmal, wie geht's dir, mein lieber Hannes?
Ja, mir ging's bis zur wirklich boomerhaften Anmoderation von Walle sehr gut, aber eures Urlaubs entsprechend verstehe ich natürlich die Emotion, den Gruß aus Bella Italia zu schicken. Nee, mir geht's gut. Es war im Vergleich zum DFB-Pokal-Wochenende ein etwas entspannteres Wochenende, trotzdem sehr schön. Hier scheint die Sonne, ich hoffe bei euch auch. Beziehungsweise nein, ich hoffe bei euch schneit's irgendwann. Aber mich freut's sehr, euch nebeneinander zu sehen. Und ich muss sagen, einer von euch beiden hat den Anweisungen der Mama nicht gefolgt und hat sich schon die Birne verbrannt. Ihr könnt euch denken, wen ich meine.
Safe Brian.
Safe Brian, ja. Yep.
Safe Brian.
Der ist ja, ich habe tatsächlich mir einen etwas unangenehmen Sonnenbrand zugezogen aufgrund der gestrigen Aktivitäten am Pool. Aber ich finde, das hat mich nicht daran gehindert, heute den ganzen Tag im Bett zu verbringen. Deswegen, heute ist alles wieder gut. Ich schwitze noch ein bisschen. Es ist alles fein eigentlich.
Schön, dass du hier neben mir schwitzt und direkt an mich schmieren kannst. Das ist wunderbar.
Ja, ja, nee, stimmt.
Brian hat heute leider den Vormittag ein bisschen verschlafen. Wir haben schon Fußballgolf gezaubert hier im und um Haus herum und sind auch schon im Nachbargarten gelandet. Das war natürlich bockstark. Weißt du natürlich, wer das war. Ging auf meine Kappe. Und Hannes, wir haben auch schon zusammen Fußballgolf gezockt. Rate, wer unter uns gewonnen hat hier in Italien.
Oh, derselbe wie davor? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei uns war es Premium Chaya oder nicht? Oder was ist du?
Premium Chaya hat wieder gewonnen. Nee, ich bin noch ultra schlecht in dem Sport. Ja, Premium Chaya hat wieder gewonnen, aber Fußballgolf, einfach eine geile Angelegenheit. Macht schon sehr Bock einfach, gell? Braucht man ein bisschen mehr Technik, als ich habe, aber ist okay.
Ja, ich weiß gar nicht, wo Marius sie her hat, aber scheint zu klappen. Nee, sorry, dass ich da auf den Sonnenbrand zu sprechen gekommen bin, aber es sieht so top aus, weil Walle, man sieht, du hast dich eingecremt und Noah ist so ein roter Punkt neben dir. Ist aber gut, wenn er sich heute Abend verirren sollte in der italienischen Wildnis, findet man ihn gleich.
Vor allem, ich finde, es stimmt nicht mal. Also ich habe mich auch eingecremt, muss man sagen, aber trotzdem hat es wohl nicht ausgereicht. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die toskanische Sonne natürlich noch mal ein bisschen stärker ist als die Konstanzer Sonne, die ja auch schon für mich wie immer norditalienisch ist. Aber hier sind wir natürlich noch mal ein bisschen weiter im Süden, Richtung Roma, Richtung Sizilien. Da brutzelt das für jemanden wie mich, der aus Deutschland dann kommt, etwas stärker rein. Also das ist so das Problem, was vielleicht daran liegen könnte, dass ich etwas rötlicher aussehe als sonst. Ja, aber ich bin auch nicht zum FC Bayern-Fan geworden, das möchte ich noch mal erwähnen.
Das ist gut. Und ich wollte gerade sagen, ich wollte dich fragen, hast du denn dieses Jahr das Campus-Festival gar nicht mitgenommen? Oder warst du an einem Tag da?
Doch, wir sind an einem Tag gegangen. Also am Freitag war ich da und habe Jean-Paul sogar verpasst, obwohl ich mich eigentlich drauf gefreut habe, etwas traurigerweise. Aber ja, also ich habe dieses Campus-Festival mitgenommen. Es war auch sehr schön. Es war wunderbares Wetter, wie immer. Es ist ja wirklich, dieses Campus-Festival hat ein Abonnement auf wirklich gutes Wetter. Das muss man auch mal hervorheben. Das ist wirklich faszinierend. Und seit Jahr und Tag ich dahin gehe, ist gutes Wetter. Und deswegen war es jetzt auch wieder schön, zumindest einen Tag mitzunehmen, muss ich sagen.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt wirklich felsenfest vorgenommen. Nächstes Jahr will ich da sein. Und ich finde, da auch wenn du nicht auftrittst, würde es richtig Bock machen, weil es gibt so ein paar Sachen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein Instagram ist natürlich voll mit irgendwelchen Festivals und Ausflügen und Leute in Italien, Leute in den Schweizer Alpen, Leute, die nach Thailand fahren über den Sommer, whatever. Und auf 99,9 bin ich nicht eifersüchtig. Denke ich mir, ah cool, freut mich für die Person, dass ihr gerade unterwegs seid, oder ah geil, dass du zu Hause grillst, ist alles entspannt. Aber wenn ich die Campus-Festival-Videos sehe über den See und die Berge, denke ich mir so, ah, fuck, wäre schon extrem schön dabei zu sein.
Schon Deluxe, Hannes, aber was gibt Schöneres, als die Masterarbeit im Hochsommer zu schreiben?
Weniger, und vor allem, man könnte denken, ich habe gelernt, nachdem ich ja die Bachelorarbeit auch, obwohl damals habe ich nur simuliert, dass ich sie schreibe, meine Gänge in die Bib.
Du hast zumindest so getan, als würdest du sie schreiben.
Meine Gänge in die Bib im Sommersemester 22 waren eigentlich dazu da, mit Leuten zu quatschen, heiße Schoggi zu trinken, weil Kaffee trinke ich ja nicht. Das ist jetzt leider ein bisschen anders. Muss aber sagen, es macht gar nicht so viel Unspaß, mal über ein Thema zu schreiben, was einem gefällt. Die Bachelorarbeit habe ich ja damals über ein Thema geschrieben, wo ich dachte, dass es mir Spaß machen würde. Hat es letztendlich nicht getan. Aber jetzt Energiepolitik, für die, die mich kennen, das liegt mir ein bisschen. Leugne den Klimawandel. Spaß. Ich drehe das mal um. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Aber natürlich muss ich sagen, bin ich auch gerade auf euch eifersüchtig, dass ihr natürlich die italienische Sonne genießen könnt. Vor allem in eurer Begleitung. Also Italien sehr schön, aber in eurer Konstellation natürlich noch schöner.
Tja, so ist das, Hannes. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man im Leben. Ich muss mal eine ganz kurze technische Frage stellen, weil wir nehmen ja hier mit einem ganz anderen Setup auf, als ich normalerweise habe. Also mit Brians Laptop. Brian ist so ein Apple-Jünger irgendwie geworden. Ich weiß, wenn ich Apple-Produkte vor mir habe, vor allem, also nicht Handys, sondern MacBooks vor mir habe, dann bin ich aufgeschmissen. Wirklich, ich komme mir vor wie ein Boomer. Ich verstehe nichts daran. Und nochmal, es ist ja mein Job, hier so ein bisschen auf die Zeit zu gucken. Zu gucken, wo stehen wir, wo sind wir. Ja, Brian, da steht aber 1:05. Das macht keinen Sinn.
Ja, kannst dir praktisch die Stunde wegdenken, dann sind wir bei 5 Minuten.
Und da sind wir bei der Apple-Logik. Da musst du wieder irgendwie, das ist wieder zu kompliziert gedacht. Das ist so, ja, wir rechnen die erste Stunde mit 3. Ja, gut, ich weiß Bescheid, wir sind bei 5 Minuten, alles klar, wunderbar. Das heißt für mich auch genauso viel, dass das Intro jetzt mal genug der Dinge ist und wir kommen zum Fußball, wir sprechen über Fußball, denn es ist mal wieder einiges passiert. Ja, wir hatten Champions League Finale stand auf der Tür, dann hatten wir noch ein bisschen, was hatten wir, Nationalmannschaft, hat gestern gezaubert gegen die Finnen, gegen die Ewigen und da müssen wir doch einiges einordnen mal in diesem Rahmen und wir wollen natürlich noch ganz besonders über unsere Takes sprechen, die wir so abgeliefert haben in den letzten Wochen und Monaten, beziehungsweise vor allem zu Beginn der Saison müssen wir mal so ein bisschen Fact-Checking machen, wie viel Fußballexpertise denn tatsächlich hier in diesem Podcast versammelt ist. Eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit unserem Champions League-Finale an und sprechen über das Spiel, über das man sprechen muss. Das war nämlich PSG gegen Arsenal London. Es war ein Spiel über 120 Minuten plus, inklusive Elfmeterschießen. Und es war ein Spiel, um mal so viel direkt zu sagen, dass ich so in der Form überhaupt nicht erwartet habe, Hannes. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Du hättest dir auch in diesem Finale stehen können als Fan.
Er selber.
Ja. Ja, ich sag's ja so, ich stand ja im Finale. Piero Hincapié und Pacho. genau, Ecuador.
Warum?
ich komme aus Ecuador, und falls ihr das nicht wisst. Nee, ganz kurz, das am Rande. Zwei Spieler von der Independiente El Valle Schule standen da im Finale. Das hat natürlich in Ecuador für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ich würde sagen, das war das meistverfolgte Finale der Champions League jemals. Aber, Valle, du hast recht, es war ein Spiel, was man sich so nicht vorgestellt hatte. Ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass PSG das Ding relativ entspannt mit 4-0 in der ersten Halbzeit gewinnt und wir danach so 45 Minuten Ball hin und her schieben verfolgen werden. Aber Arsenal hatte andere Pläne und Arsenal hat die ersten 15 Minuten relativ attraktiven Fußball gespielt. Muss auch sagen, die Entstehung des Tors war ein bisschen Glück. Es war so ein bisschen Slapstick-Comedy, aber mich freut's brutal, dass Kai Havertz kurz vor der Weltmeisterschaft so ein Tor schießt, weil das Tor kann sich sehen lassen. Hat er alles gut, hat er alles richtig gemacht. Ich dachte eigentlich, ich weiß noch beim ersten Hinblicken, ich habe nicht so richtig hingeschaut, ich dachte, der Ball ist irgendwo in den Rängen. Also ich war mir sicher, okay, das ist das Hinternetz oder irgend sowas, aber starkes Tor. Und danach, muss ich sagen, war Arsenal nicht viel schlechter, auch wenn die PSG-Spieler sagen, dass sie nur eine Mannschaft gesehen haben. Generell muss ich aber sagen, und da bin ich jetzt auf Noahs Meinung gespannt, dass es kein gutes Fußballspiel war. Es war ein klassisches Finale, so ein bisschen... Es war ein bisschen träge, langweilig, wenig Chancen. Ja. Es war so, letztendlich PSG, das, was ich erwartet habe, gar nicht gesehen.
Nee, ich stimme dir zu. Also ich fand auch, es war jetzt nicht das Finale, was man sich erwünscht, wenn man die Champions League schaut. Aber ich finde eine Beobachtung, die jetzt auch viele schon hatten und die man ja auch zweifelsweise in den letzten Jahren gesehen hat, die Champions League-Finals sind selten geile Spiele. Also letztes Jahr war es jetzt nicht besonders spannend. Dann Dortmund gegen Madrid, muss ich sagen, fand ich ein unterhaltsameres Spiel als deutscher Fußballfan, sag ich mal. Aber in der Regel sind die Finals im Gegensatz jetzt zu den letztjährigen Halbfinals oder Viertelfinals deutlich weniger spannend. Und ich finde, das hat man auch bei dem Spiel gesehen. Und man muss ja noch ehrlicherweise sagen, dieses Spiel hatte ja noch sogar Spannung. Also man hat ja sozusagen noch eine Verlängerung bekommen. Man hat noch ein bisschen gewisse Dramatik drin gehabt mit dem Elfmeterschießen. Ich meine, Arsenal spielt halt einen Anti-Fußball, das muss man einfach sagen. 20% Ballbesitz sprechen da für sich. Weiß nicht, wie viele Torschüsse hatten sie? 4 maximal. Also das ist ja schon eine Anti-Leistung. Und ich finde auch gut, dass das dann am Ende nicht belohnt wird. Das wird mich schon sehr nerven. Aber nichtsdestotrotz war ich ganz gut unterhalten. Ich glaube, also bei mir der Main-Point ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es da euch ging, mich juckt's am Ende wirklich nicht, wer da gewinnt. Also mich juckt's am Ende nicht.
Ja, also ich hatte irgendwie so ein bisschen Sympathien für Arsenal, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, dass dieses PSG, dass dieses Katar-PSG es schafft, back-to-back die Champions League zu gewinnen. Andererseits hat es auch so ein bisschen wiederum eine Genugtuung in Richtung von Mbappé, den ich halt auch nicht so wirklich mag, dass er PSG verlässt und die zweimal die Champions League holen. Also ja, im Prinzip war es mir egal. Ich finde eigentlich, Spannung in dem Spiel habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gesehen. Also ich finde, die einzige Spannung, die wir da gesehen haben am Samstagabend, war quasi das, was das, also quasi das Fußballregelwerk hergibt. Also es wurde ja nur spannend, weil es eine Verlängerung ging, weil ein Elfmeterschießen sowas halt spannend ist. Mhm. Aber das Spiel an sich war ja nicht spannend so. Und ich muss auch sagen, von PSG bin ich ein Stück weit auch enttäuscht. Weil wenn du das vergleichst mit dem PSG, das wir sonst über das Jahr über gesehen haben, das war so ein bisschen ein uninspirierter Auftritt. Das war irgendwie so, mir hat so ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt, mir haben so die Zielstrebigkeit auch gefehlt. Und deshalb muss ich sagen, PSG nicht unbedingt verdient gewonnen, jetzt aber auch nicht unverdient gewonnen, ist es okay, dass sie es gewinnen, aber ich finde, eigentlich hätte das Spiel nicht so wirklich einen Gewinner verdient gehabt.
Ich weiß nicht, ob ihr mit der Einschätzung, die ich jetzt bringe, einverstanden seid, aber es ist so ein bisschen wie Deutschland-Algerien 2014. Deutschland war in dem Spiel besser, aber es hätte auch nach hinten losgehen können. Und es gab wenige Momente, wo ich mir dachte, was ist das für ein attraktiver Fußball? Und so ein bisschen war das jetzt mit PSG gegen Arsenal. Arsenal hat eine extrem starke Abwehr und PSG hat eigentlich eine sehr einfallreiche Offensive. Aber die sind jetzt halt aufeinander gestoßen. Ich meine,
naja, aber ich finde, man muss schon auch erwähnen, dass Arsenal jetzt im Gegensatz zu Algerien gegen Deutschland damals, fand ich, schon weniger Chancen hatte als Arsenal jetzt diesmal. Also Arsenal hat sich ja, und ich finde, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass ich glaube, wenn Arsenal das erste Tor nicht so früh macht, geht das Spiel vielleicht sogar anders aus und Arsenal kann da besser spielen. Weil ich glaube, wenn du in der dritten Minute ein 1-0 machst und so einen Haramball spielst wie Arteta, dann stellst du halt wirklich dich hinten rein. Der hat sich ja nur hinten reingestellt und darauf gewartet, dass PSG am Ende trifft. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt eigentlich am Ende, dass es gar nicht so viel geholfen hat, so früh zu treffen, weil sie dann eben diese Taktik halt 90 Minuten durchziehen müssen. Und dadurch, dass PSG dann doch so gut ist, können sie dann am Ende mal dann doch das ein oder andere Tor erzwingen eben.
Ja, aber weißt du, was an der Stelle krass ist? Wenn zwei Schüsse von PSG ein bisschen weiter nach links gehen und zwei von Arsenal mehr in die Mitte und nach unten, dann reden wir über ein anderes Spiel.
Aber,
also ich finde, Elfmeterschießen an der Stelle sehr krass. Aber nee, was ich nur noch sagen wollte, es war letztendlich, wenn du aufs Papier schaust, ein zu erwartendes Spiel, weil Arsenal wirklich im Laufe der Saison die meisten Gegentore in der Champions League bekommen hat, den besten Torhüter der Champions League hatte mit extremst wenig Gegentoren und kein Spiel über die 90 Minuten verloren hat, weil sie eben diesen Anti-Fußball spielen. Also ich finde, es war von PSG-Seite so ein bisschen, wir haben den Job erledigt, Spiel. Also im Sinne von, hey, es ist zu viel los gerade, weißt? Die ganzen Nationalmannschaftsnominierungen, die ganzen Dramen um, wie gesagt, Nationalmannschaft, hier und da. Und es hat jetzt in keinem Moment sich danach angefühlt, dass PSG so extremst motiviert ist wie beim ersten Mal. Aber ja, letztendlich ist es so. Es hätte auch andersrum gehen können, Punkt.
Du musst ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass PSG kein Tor aus dem Spiel herausgeschossen hat, ne? Also das war ja auch nur ein Elfmeter, der Ausgleich. So, wo man auch sagen muss, sehr unglücklich verteidigt. So, es ist ein Elfmeter, also sehr unglücklich verteidigt. So, also na, vielleicht in dem Zusammenhang mal kurz zur Schiedsrichterleistung. Es war ja ein deutscher Schiedsrichtervertreter mit Daniel Siebert. Daniel Siebert. Wie schätzt ihr das so ein? Habt ihr, also es ist ja ein großes Spiel, große Bühne. Er ist ja nicht bei der WM dabei, meines Wissens nach. So, wir haben in den letzten Spielen sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga sehr, sehr viel über Schiedsrichterfehlentscheidungen gesprochen und Schiedsrichternichtleistungen auch. Da kann man jetzt wirklich einmal sagen, einfach absolut der Bühne gerecht geworden und sehr gut gepfiffen, oder?
Ich würde sagen, es wurde vielleicht in den Kommentaren, ich weiß nicht, über welchen Anbieter ihr geschaut habt, aber ich habe über das Song geschaut, da wurde sehr viel über die deutsche oder durch die deutsche Brille geschaut, denke ich, dass man eben so diese deutsche Leistung hervorhebt. Aber für mich ist der entscheidende Punkt die Tatsache, dass er sich hat nicht irritieren lassen von diesem großen Spiel und auch nicht von der Situation. Und beispielhaft dafür steht die Tatsache, dass er diese letzte Ecke vor der Halbzeit von Saka so abpfeift. Die ganze Saison lang hat ja Arsenal viele haben das als unfair betitelt, diese Taktik, dass der Torwart im 5-Meter-Raum bedrängt wird und es dauert ziemlich lang. Und Siebert hatte ja angegeben, okay, diese Ecke und dann ist Halbzeit. Dann hat Saka eine Dreiviertelstunde gebraucht und dann dachte sich Siebert, hey, das war's. Okay, du hast die Zeit bekommen. Ist
ja, wirklich.
Zeit ist, wir müssen jetzt, also entweder machst du jetzt was oder wir gehen in die Kabine, und dann ging es in die Kabine. Und das war für mich der Moment, wo er gezeigt hat, ich dirigiere das Spiel, ich lasse mich von nichts beeinflussen, und das kann man durchaus loben. Schade, dass er nicht bei der WM ist und dafür der Beppo, der Bayern PSG gepfiffen hat, doch bei der WM dabei ist.
Nee, aber das muss ich, wollte ich auch nochmal sagen. Also diese Szene ist schon iconic, wie so Saka so 6 Minuten ist schon längst gespielt, zupft sich noch sein T-Shirt zurecht, geht noch schnell zum Friseur und dann legt er den Ball da gefühlt auf die Ecke und dann wundern sie sich, dass abgepfiffen wird und wirklich dieser Moment, der hat wirklich, glaube ich, ich sag mal, die ganze Fußballwelt außer jetzt Nordlondoner mit Stolz und mit sag ich mal, einem gewissen wie sagt man, satisfying Moment gehabt am Ende. Und das ist, das muss ich schon sagen, Genugtuung wollte ich sagen. Und ehrlich gesagt, also, wie gesagt, mir war es ein bisschen egal, aber wirklich, Arsenal hat sich da schon durch diese Champions League schon so ein bisschen durchgemogelt. Ich erinnere an die Spiele gegen Sporting Lissabon und so weiter. Da immer mit 1-0, 0-0, 1-1 so durch. Und deswegen finde ich, hätte ich ihnen jetzt diese Champions League nicht gegönnt. Und ich muss sagen, PSG hat da doch schon gegen Bayern auch den schwierigeren Turnierpfad gehabt. Und deswegen auch, finde ich, am Ende verdient diese Champions League gewonnen. Die haben auch, finde ich, ein Team, ist ganz ähnlich wie Bayern, das eigentlich recht sympathisch ist. Einen sehr sympathischen Trainer, das muss man schon auch mal festhalten mit Kvaratskhelia, Doué, auch Dembele, aber auch deine Ecuadorianer, oder einen, ne, Pacho spielt ja da, und so, einige Spieler, finde ich, die durchaus auch Sympathiewerte mit sich tragen, und deswegen finde ich, geht das am Ende, ich weiß nicht, wie es euch geht, geht's für mich in Ordnung.
Genau, absolut richtig. Deshalb glaube ich, dass wir da jetzt einen sehr verdienten Champions-League-Sieger gefunden haben. Wir hatten ja immer die 3 Top-Kandidaten. PSG hat es geholt. PSG hatte den deutlich schwierigeren Weg ins Finale. Haben eigentlich, wir wissen alle, es war das kleine Finale gegen Bayern. Who knows, wer tatsächlich im Finale gestanden wäre, wenn das Halbfinale schon kein Hin- und Rückspiel gewesen wäre, sondern nur ein Spiel. Dementsprechend, ich glaube, hier hat sich am Ende des Tages die derzeit beste europäische Mannschaft auf dem Papier und auf dem Platz einfach durchgesetzt. Und so soll es ja eigentlich in der Champions League auch sein, dass es jetzt eben PSG ist. Das blutet Brian's und meinem Fußball-Romantiker-Herz halt etwas. Aber es ist, wie es ist. Und Brian hat es gestern Abend auch schon vollkommen richtig gesagt. Sie machen es eigentlich wie die Bayern. PSG macht es einem gerade unfassbar schwer, sie nicht zu mögen. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, sympathischer Trainer, sympathische Mannschaft, attraktiver Fußball.
Genau, das fehlt.
Das ist schon... Also da kommt vieles ineinander.
Was sie nicht haben, und ich denke, an der Stelle können wir vielleicht ganz kurz ein paar Sätze drüber verlieren, sind sympathische Fans oder keine Ahnung, wer das ja, ist. Aber
das
ist
krass.
Dass zum zweiten Jahr in Folge, wenn PSG gewinnt, Paris auseinandergenommen wird, ist schon verwunderlich. Weil, wie gesagt, sie haben gewonnen. Und einen Tag später, also einige Stunden später, hatten sie eine relativ coole Champions League-Feier vor dem Eiffelturm. Und da frage ich mich, was ist denn der Grund dahinter, was ist die Notwendigkeit von diesen Anhängern oder von diesen Wannabe-Anhängern, die Stadt auseinanderzunehmen, dass über 800 Leute festgenommen wurden, 57 Polizisten sind verletzt. Was soll das eigentlich?
Das sind keine Fans, das siehst du doch.
Sogenannte Fans.
Nein, die haben überhaupt nichts mit Fußball am Hut. Die sehen einfach nur die Möglichkeit zu randalieren. Das siehst du doch in der französischen Protestkultur doch auch einfach so. Also das sind halt einfach, deren Art zu demonstrieren ist halt einfach Randale. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass das deren Art ist, sondern ich glaube, dass sich da immer wieder Menschen hineinmischen, die dann das als Plattform nutzen, um zu randalieren. Das hat nichts mit Fans zu tun, das sind einfach nur Idioten, die komplett crazy gehen und randalieren.
Ja. Und das ist einfach krass. Fand ich nur krass. Und ich wollte nur kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die Leute, die komisch zum Elfmeterpunkt angelaufen sind, haben verschossen.
Ja, das ist auch, also das muss man schon mal sagen, ich glaube, Ese war es, der hat, ich habe so einen kleinen Cut gesehen auf Insta, wo wirklich seine letzten drei Elfmeter gezeigt wurden. Er läuft jedes Mal gleich an und jedes Mal verschießt er, wo ich mir so denke, ja Digga, also da muss man sich nicht fragen, wieso du verschießt. Das ist wirklich, also wir haben alle auch, als wir es geschaut haben, haben wir gesagt, also es wird nichts. Er hat wirklich ja, und ich muss ehrlicherweise sagen, mir tut es auch wirklich nicht leid. Also wenn du da so einen Stopper reinmachst, um den Keeper noch zu verladen und dann zu verschießen, das ist wirklich, finde ich, dann auch well deserved so ein bisschen.
Ja, da auch einfach nochmal ein Appell ans Regelwerk und an die Schiedsrichter. Ja. Können wir das nicht einfach mal wieder klarstellen, dass man einfach durchläuft? Sobald du deinen Lauf startest, läufst du ihn durch. Du bleibst nicht mehr stehen oder veränderst dein Tempo. Lauf durch und schieß.
Period. Und es ist ja auch erfolgreicher, weil Gabriel Magalhaes, der verschossen hat, der letzte, hat ja auch diesen komischen Anlauf gemacht. Und ich weiß noch, ich habe mit zwei Freunden hier geschaut. Und der eine hat in dem Moment, wo Gabriel gezeigt wurde und der so mittig vom Ball stand und dann so nach rechts gegangen ist und dann so komisch angelaufen ist, hat er gesagt, der verschießt. Dachte mir so, ja, natürlich verschießt er mit diesem dummen Anlauf.
Aber ganz ehrlich, ich kann dir auch sagen, warum. Weil die konzentrieren sich so krass auf ihren Anlauf, dass der Anlauf perfekt ist, weil sie denken, mit dem Anlauf zerstören sie den Torwart oder keine Ahnung was, dass der Schuss dann daneben geht. Konzentriere dich wirklich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Konzentriere dich auf den Schuss, lauf an, schieß, Tor. Fertig. Weißt du, und das ist irgendwie, ach, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Nee, aber das ist gut, dass du sagst, das ist ein guter Punkt, weil das ist wirklich krass gewesen. Das war schon sehr auffällig. dass halt gerade die, die da so eine Show machen, dass die verschossen haben und die, wie Brian schon gesagt hat, die schießen dann auch zurecht, Digga.
Ich meine, 2016 legendär der italienische Stürmer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Pepe, oder? Simone Pepe oder sowas.
Sasa.
Dreiviertel Stunde angelaufen und den Ball hinter das Stadion geschossen.
Naja, legendär, aber Jonas Hector eiskalt.
Ah, und Schweinsteiger verschießt, weil Schweini hätte eigentlich der Goat sein können bei dem Spiel und verschießt auch. Naja.
Naja, gut, also ich würde sagen, machen wir einen Strich drunter, Champions League Finale. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir so viel darüber sprechen, weil um ehrlich zu sein, gibt es eigentlich gar nicht so viel darüber zu sagen. Machen wir einen Strich drunter, schöne Champions League Saison, war spannend. Oh, das interessiert mich noch. Das war das zweite Mal jetzt mit dem neuen Ligasystem. Habt ihr euch jetzt angefreundet oder wie ist der Vibe? Einsatz, eine Einschätzung kurz.
War witzig, dass PSG nicht unter den ersten 8 war. Das heißt, viele dachten, PSG kackt vielleicht ab. Aber ich habe mich angefreundet. Es hat mir Spaß gemacht. Ich liebe diese XXL-Konferenz am letzten Spieltag. Es macht Bock und ich vermisse das alte Format ein bisschen, aber ich kann mit dem neuen sehr viel anfangen.
Ich finde es auch insgesamt okay. Es macht die Gruppenphase auf jeden Fall interessanter. Aber ich glaube, das Grundproblem bleibt weiterhin, dass halt einfach die, sag ich mal, Top-8-Mannschaften, die es in der Welt gibt, aufgrund des Geldes sich immer durchsetzen werden und eben halt Überraschungen noch seltener werden. Das finde ich nach wie vor schade. Ich glaube, dass da das neue System eher problematisch ist, als dass es hilft. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in dieser Elite-Liga, die sie nun mal ist, da eigentlich eine ganz interessantes System mittlerweile haben. Und ich meine, wir werden sehen, wie es jetzt in den nächsten Jahren aussieht. Aber ich befürchte, dass weiterhin halt einfach die Top-Mannschaften mit so viel Geld, wie PSG, auch mal Man City, Real Madrid, wer weiß, wie es da jetzt weitergeht, Bayern München, Barcelona. Also diese ganz großen, sag ich mal, weiterhin einfach immer im Halbfinale stehen könnten oder können müssen. Und dass so Stories wie von Bodo Glimt oder von Sporting Lissabon, muss man ja auch sagen, jetzt die im Halbfinale standen, umso seltener sind. Und das finde ich halt dann schade.
Vielleicht mal so ein kleiner Tipp an die Bayern und andere Titelaspiranten. Vielleicht probiert ihr nächstes Jahr auch die Gruppenphase zu verkacken, die Ligenphase, weil PSG war jetzt 2 Jahre in Folge in den Playoffs und hat 2-mal gewonnen. Also vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, wir haben es ja letzte Saison versucht, als wir, das erste Mal diese Ligaphase stattgefunden hat, da waren wir nicht so erfolgreich. Nee, bei uns ist es tatsächlich nächstes Jahr. Next year is our year. Also wenn die Bayern 2-3 smarte Transfers machen, dann führt kein Weg dran vorbei, FC Bayern
Champions League. Das war keine Einladung, über die Bayern zu sprechen.
Einen Satz möchte ich noch loswerden, was man versuchen muss, um zu gewinnen. Das ist halt wirklich nochmal ein Punkt. Ich habe nochmal die Statistik gesehen, aber die guten Spieler von PSG haben in der Liga so gut wie es geht nicht viel gespielt. Und ich finde, und man muss ja auch sagen, die Ligue 1 hat durchaus immer wieder mal zu Wettbewerbsverzerrungen eingeladen, indem sie irgendwelche Spiele abgesagt hat, die in der Woche dazwischen stattgefunden hätten. Und ich finde, das sind schon auch ein paar Faktoren, die dafür gesprochen haben, dass PSG jetzt am Ende da triumphiert. Ich würde mal gern wissen, wie es wäre, wenn die Startelfquote genauso gleich wäre wie bei Bayern, ob sie dann auch gewonnen hätten. Weil ich glaube eben, dass das schon ein sehr großer Faktor auch jetzt war am Ende der Saison hin.
Ja, aber ich finde, da hast du jetzt die Bundesliga, also sehr, sehr richtiger Punkt, du darfst aber die Bundesliga nicht mit der Liga vergleichen, weil ich glaube, die Bayern könnten sich das in der Bundesliga nicht leisten.
Hat man gesehen.
Hast du jetzt in den letzten Spieltagen gesehen, immer wieder, wenn Kompanie den zweiten Anzug rausgeschickt hat, dann ging es erstmal saftig nach hinten los. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Zeichen, weil das sagt ja nichts anderes, als dass das Leistungsgefälle in der Bundesliga noch lange nicht so ausgeprägt ist wie in Frankreich. Und das finde ich ja ein sehr gutes Zeichen. Und das, klar, kannst du da Spanien, England, darfst du gar nicht drüber sprechen. Da ist ja das Leistungsgefälle noch viel kleiner. Also die Engländer auf gar keinen Fall. Die können sich das auf gar keinen Fall leisten. Ne? Ja. Und deshalb an sich, auch Arsenal kann doch das so jetzt auch positiv verbuchen, weil sie haben ja den Premier League-Titel gewonnen. Das war meines Wissens nach auch der wichtigere Titel für Arsenal. Deshalb. Jetzt aber genug zur Champions League. Mit dem System haben wir uns alle ein bisschen angefreundet. Wir haben keine Wahl, müssen uns langfristig damit anfreunden. Deshalb würde ich sagen, Strich drunter Champions League. Jetzt Blick auf unsere Takes. Bevor wir zum Quiz kommen, da müssen wir noch einmal über unsere VBH-Takes sprechen. Zu Beginn der Saison hatten wir alle ja so ein bisschen unsere Prognosen rausgehauen und Brian hat die alle mal wunderbar zusammengefasst in einem kleinen Dokument. Da fangen wir auch mit deinen Takes an. Lass uns doch mal anschauen, was hat Brian so gezaubert?
Ja, sehr gerne. Ich habe mir die vor kurzem auch mal angeschaut und musste schmunzeln. Ich lese sie jetzt einfach mal vor und sage dazu gar nichts, weil ich glaube, das reicht dann schon als Statement. Also die Saison ist vorbei, deswegen rennen wir jetzt da nochmal kurz drüber. Ne? Es ist jetzt, wir sind jetzt praktisch in dem Moment gerade sind wir zwischen der Saison 25/26 und der WM 2026. Das ist der aktuelle Moment, wo wir gerade sind. Und Walle schließt die Augen, weil er sich genervt ist schon. Also ich lese jetzt mal unsere Predictions vor. Meine Predictions. Einmal: Arminia Bielefeld marschiert durch in die erste Liga. Frankfurt wird der nächste Bayern-Verfolger. Nick Woldemare macht weniger als 20 Scorer an Flieg an Marktwert. Trainerentlassung Gladbachs. Joana wird durch Marco Rose ersetzt. Die Saison der grauen Mäuse. Hoffenheim, Augsburg und Wolfsburg landen auf einstelligen Tabellenplätzen. Und in Klammern habe ich noch gehabt: Fiorentina wird Conference-Liga-Sieger 2026.
Ja, also. Wollen wir, eine Frage: Wie wollen wir es denn machen? Wollen wir, also wollen die zwei Leute, die die Takes nicht abgegeben haben, eine Note vergeben?
Nee, ja, genau. Also wir können ja mal so kurz die Quote anschauen. Also so, die Quote ist ja eigentlich okayisch. So, also die, es ist so, ein Viertel davon ist so halb eingetroffen. Also der beste Take, muss man sagen, war Woltemade. Woltemade war der beste Take, weil der macht weniger als 20 Score und verliert an Marktwert. Das stimmt ja absolut. Gladbach ist so halb richtig. Sörane wurde zwar entlassen, aber halt nicht durch Marco Rose ersetzt. Und diese Sorte grauen Mäuse stimmt auch zu zwei Dritteln. Wir Hoffenheim und Augsburg haben ja tatsächlich. Augsburg ist auch einstellig geworden, oder?
Neunter.
Also doch, auch neunter, wunderbar.
Also hast ja, aber einer ist abgestiegen. Also einer ist gravierend.
Ja, falsch. Aber zwei Drittel sind recht. So ist es. So, die Fiorentina, das war wohl nichts. Die waren mit Abstiegskampf beschäftigt. Arminia, ja, den habe ich auch den Take. Der ging auch nach hinten los. Und bei Frankfurt muss man sagen, Bayern-Verfolger ist auch nicht wirklich eingetreten. Also. Was gibt's für eine Note, Hannes?
Drei. Das sind drei.
Eine glatte Drei. Finde ich okay, um ehrlich zu sein. Bist du zufrieden mit einer Drei, Brian?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin zufrieden. Also ich finde auch, also ich muss sagen, also da haben wir, glaube ich, alle massiv Frankfurt überschätzt. Also das ist, glaube ich, der Take.
Komplett.
Also ich meine, Bielefeld, zweite Liga, keine Ahnung, das kann passieren oder nicht. Aber wie wir vor der Saison Frankfurt gehypt haben, wirklich in einer Weise, die glaube ich auch für dieses Team generell ja in den ganzen Medien ungesund war. Das ist schon auch eine Leistung.
Aber das war ja auch komplett selbstverschuldet. Das hing ja wirklich nur an dieser einen Trainerentscheidung. Also hat man einfach so daneben gegriffen, aber das haben wir auch schon besprochen. Das war halt einfach historisch schlecht. Kommen wir zu mir. Bei mir ist es irgendwie deutlich weniger. Irgendwie habe ich nur drei Takes im Vergleich zu euch. Das sind deutlich weniger. Den Bielefeld-Take, den hatte ich auch, dass die durchmarschieren, ist nicht der Fall. Nehme ich auf meine Kappe. Stattdessen ist der Schalke hoch. Okay. Dann Werder steigt aus der ersten Liga ab. Der FC Bayern kommt in der Champions League maximal ins Achtelfinale. Ich bitte um Bewertung.
Ja, also 0 von 3 Takes, die stimmen, sind natürlich stark. Ich würde sagen, laut dem klassischen deutschen Schulsystem nicht bestanden. Also eine 5, oder?
Genau, ich würde auch sagen, mangelhaft bis ungenügend und deswegen 5,0. Und ich finde, ich muss ehrlicherweise sagen, also der Bayern-Take, der ging hart nach hinten los. Und ich finde mit Werder deswegen auch nur eine 5 und keine 6, lagst du jetzt nicht komplett falsch, weil die hätten durchaus mal absteigen können.
Selbstschutz an dieser Stelle, ich verstehe die schlechte Bewertung. Selbstschutz an dieser Stelle, hier fehlt der Take zum SC. Da lag ich goldrichtig.
Ja, das stimmt.
Also ich finde, ich kriege eine 4-5. 4-5.
Okay, komm, gerade noch durch. Gerade so bestanden, aber nur, weil du noch ein Projekt gemacht hast gegen Ende. Ist ja wirklich
ja,
so.
Ja, genau, ja.
Ist ja wirklich
darf ich nur eine Präsentation halten?
Genau, weil ich hätte gerne eine Präsentation über die Geburt.
Ja.
In Deutsch. Ja.
Genau.
Also gut. Dann wollen wir mal gucken, ob Hannes, hast du die Texte auch vorlesen oder soll ich sie dir vorlesen?
Ich habe sie gar nicht vor mir liegen. Ich finde es sehr cool, dass Noah die zusammengeschrieben hat.
Na, dann komm, ich lege sie dir einmal da. Hannes hat gesagt, der FC Bayern marschiert bis ins Champions-League-Finale durch. Florian Wirtz wird ein Flop und erreicht nicht die 10 Scorer-Punkte in der Premier League. Jack Grealish feiert bei Everton sein Comeback. Und Xabi Alonso wird Flop bei Real Madrid und macht die Saison nicht fertig. Bewerte bitte, Brian.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde jetzt so vom Gefühl her sind es tatsächlich die besten Takes. Also dieser Xabi Alonso-Take, der hat krass reingemacht. Ich muss auch sagen, Florian Wirtz, dass er ein Flop ist, würde ich jetzt nicht 100% mitgehen, aber er war sicherlich jetzt nicht auch der erfolgsversprechende Kandidat, den man sich erhofft hat. Jack Grealish kann ich nicht wirklich jetzt bewerten, ob er sein Comeback wirklich hatte. Tendenziell eher nicht. Und natürlich, dass die Bayern bis ins Champions-League-Finale marschieren, ist nicht passiert, aber es war wirklich kurz davor. Ich würde sagen eine 2.
Ja, geh ich mit. Hannes, glatte 2 mit gut. Das ist schon mal alles besser als das, was du im Bachelorstudium abgeliefert hast. Deshalb würde ich sagen, damit kannst du doch sehr zufrieden sein, oder?
Ja, nee, freue ich mich auch sehr. Und das kommt direkt in meinen Lebenslauf.
Ich wollte es gerade sagen, bitte schreib's in dein CV, dann wird es auch mit den Jobs noch was. Ja, Jungs, ich nehme die rote Laterne gerne an. Also ich freue mich darüber, dass ich der Schlechteste war. Ist ja auch in dem Fall, ist ja auch nicht mein Job. Ich bin ja hier nicht für die Expertise da. Ich bin ja hier nur fürs Quatschlabern und für das Moderieren. Und dementsprechend gratuliere ich euch beiden. Ihr wart deutlich besser. Ich gebe mir in der nächsten Saison ein bisschen mehr Mühe. Ich werde es versuchen. Und dementsprechend nehme ich den Ball direkt auf und werde meiner Rolle gerecht und will sagen, wir kommen zum Dreierkette VBH. Quiz!
Das Quiz.
Jo, Quiz-Time, es wird gequiz-t. So, mein Lieber, ich habe diese Woche was gemacht, ja, was zusammengezaubert. Brian, wir müssen das jetzt ein bisschen gucken, dass ja. Du, dass Hannes mich noch hört, aber du nicht siehst. Also, siehst du mein Handy so? Nee, ne? Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich dachte mir so ein bisschen, wir sind jetzt, Brian hat schon gesagt, wir sind kurz vor der WM. Wir wollen jetzt alle mal ein bisschen in WM-Stimmung bringen. Und wir wollen auch gucken, wie gut kennt ihr beiden überhaupt die WM? Wie gut seid ihr vorbereitet? Testen wir euch mal und beziehungsweise bereiten euch richtig vor auf das Turnier, damit ihr auch absolut Bescheid wisst. Seid ihr bereit?
Hau raus!
Wunderbar. Ihr kennt, das ist eine meiner Lieblingsrubriken, ihr dürft jetzt alle beide immer abwechselnd so lange WM-Teilnehmer aufzählen, bis ihr alle 48 zusammen habt. Hannes darf anfangen.
Also die, die jetzt teilnehmen bei der WM 2026.
Die, die jetzt teilnehmen und ihr sagt einfach immer abwechselnd, wenn ich interveniere, nur wenn was falsch ist.
Okay, ich fange an mit Kanada.
Curaçao.
USA.
Deutschland.
Mexiko.
Frankreich.
Dann mache ich weiter mit Kolumbien. Ich sag Kolumbien.
Ich mache Ecuador.
Gut. Ich sag Brasilien.
Spanien.
Argentinien.
Ganz kurz, ihr seid viel zu schnell. Ihr seid viel zu schnell. Ah, sorry.
Ja, ich habe versucht, geografisch zu machen.
Wir hatten Spanien, wir hatten Frankreich, wir hatten Argentinien. Ich glaube, jetzt bin ich einigermaßen wieder auf dem Dampfer.
Okay. Dann mach weiter nur, ich habe Argentinien gesagt.
Ich sage Japan.
Ich sag Paraguay.
Paraguay stimmt? Ich sage, es sind ja 48 Teilnehmer, ich sage Nigeria.
Dann sage ich Irak.
Irak?
Irak stimmt.
Ich find, was? Ich finde Nigeria nicht wahr. Ja, wir müssen hier nochmal nachschauen, ob Walle Nigeria findet. Vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht liege ich echt falsch, aber ich meine, dass sie haben nie ihren Trainer auch entlassen und welche waren.
Ja, damit hat Brian leider verloren. Nigeria ist nicht mit dabei. Ich erinnere mich auch an den Trikot-Eklat, weil sie ja eigentlich wieder die schönsten Trikots von allen hatten. Und nicht dabei sind. Brian, da bist du raus. Ihr habt einige noch nicht aufgezählt.
Ich werde sie
jetzt nicht alle aufzählen.
Aber ich sage so ein paar Besonderheiten wie Usbekistan, Demokratische Republik, Kongo. Genau, so ein paar Leckerschmecker, so ein paar Feindinger sind noch drin.
Kap Verde, Saudi-Arabien hätte es noch gegeben. Jordanien hätte es noch gegeben. Also ihr habt die Gruppe L, England, Kroatien, Ghana, Panama habt ihr, glaube ich, gar nicht genannt, oder?
Nee, ich hab kurz gedacht, ich dachte, Noah folgt mir da, dass ich so geografisch mache, sondern ich fange links oben an, so Kanada, darunter USA, Mexiko, aber da hat Noah gleich reingegriffen mit seinem Deutsch und dachte mir, okay, lass ich's.
Ich versuche gerade nebenher nochmal einen Fact-Check zu machen, dass Nigeria auch wirklich nicht dabei ist, aber ich glaube tatsächlich, dass das in dieser Form auch so stimmen sollte. Kommen wir zur nächsten Frage, zur nächsten Rubrik. Es geht ja darum, dass ihr die WM-Teilnehmer etwas besser kennenlernt. Ich möchte von euch wissen, welcher der WM-Teilnehmer ist denn nach Weltrangliste der schlechteste? Ist es Haiti, Curaçao, Bosnien oder Jordanien?
Ich glaube Curaçao tatsächlich.
Also Curaçao, Haiti, Jordanien oder... Also Bosnien ist es nicht. Ich glaube auch nicht Curaçao. Ich sage, es ist Haiti.
Brian Gold richtig. Hannes knapp daneben. Curaçao ist Rang 82 und Haiti ist Rang 83.
Ah, fuck.
Also das ist wirklich ein ganz knappes Ding gewesen. Nachvollziehbar. Bosnien wäre 65 und Jordanien 63. Jordanien vor Bosnien gerankt.
Ja, das Ranking ist auch absolut unnötig.
Es ist diese Woche ein sehr, sehr kurzes Quiz. Dementsprechend kommen wir auch schon zur allerletzten Frage. Ihr dürft hier zusammenspielen. Ich möchte von euch die vier Teams haben, die sich zum allerersten Mal für eine WM-Endrunde qualifiziert haben.
Ich gehe mit Curaçao rein. Das
ist richtig. Dann die erste Teilnahme. Ist es Iraks erste Teilnahme?
Falsch.
Ah, okay, perfekt.
Ich würde fast sogar noch mit Jordanien reingehen.
Das ist korrekt.
Dann ja, Kap Verde.
Stimmt auch. Und einer fehlt noch.
Das ist nicht. Also ich überlege gerade. Demokratische Republik Kongo?
Nope.
So ganz überlegen, aber was also geografisch nochmal überlegen, in Südamerika steht jetzt auch nicht jemand zum ersten. Vielleicht noch in Mittelamerika, aber da liegt ja Curaçao.
Haiti ist es auch nicht, oder? Die haben schon mal teilgenommen.
Ja. Haiti hat auch teilgenommen. Ja, Usbekistan vielleicht.
Absolut richtig. Stark. Treffer Brian. Ja, mit zusammengelegtem Hirnschmalz seid ihr noch drauf gekommen. Fühlt ihr euch besser vorbereitet für die WM? Wisst ihr ein bisschen Bescheid, um was es geht?
Ja, ich, an der Stelle muss ich sagen, ihr habt ja auch die One Football App, oder?
Nee.
Dann holt ihr euch mal runter und die App auch. Ach was, wir sind Ende 20 sind wir alle nach wie vor so dumm drauf. Nee, die machen jeden Tag 10 Fragen. Also es gibt seit einem Monat gibt es da ein Quiz. Und ich muss sagen, ich habe mir schon oft vorgenommen, dass ich da ein paar Fragen rausnehme. Aber die sind alle super einfach. Die sind alle wirklich so im Sinne, gegen wen hat Roberto Baggio seinen Elfmeter verschossen im WM-Finale 94? Also so Sachen.
Ja, super einfach. Ja, wunderbar. Ich dachte, ich wollte vor allem die Kleinen ein bisschen hervorheben, dass er ein bisschen auf dem Schirm hat, weil das ist ja eigentlich das, was eine WM auch ausmacht. Dass, ich weiß nicht, 2006, ihr erinnert euch, Trinidad und Tobago, das ist irgendwie geil. Das hat irgendwie alles so, an die Kleinen erinnert man sich doch auch immer gern. Deshalb wollte ich mal ein bisschen hier hervorheben.
Ich wollte nur sagen, ich habe das Gefühl, dieses Mal sind es vielleicht zu viele kleine Fußballnationen. Also weil es trainiert
Tobago. Ja, aber das bringt ja dieses System von der FIFA von Gianni Infantino mit sich. Das ist ja aber auch genau das Versprechen, das er den etwas kleineren Verbänden versprochen hat. Er hat ihnen ja gesagt, ihr werdet eine größere Weltbühne bekommen, ihr werdet mehr Geld bekommen. There it is.
Ja, aber ich bin hat super gespannt, ob das wirklich, also wenn Deutschland 8-0 gegen Curaçao gewinnt und Ecuador 6-0 gegen Curaçao, dann hat es ja für Curaçao gar nichts gelohnt. Das ist ja wie Auckland City bei dieser FIFA-Weltmeisterschaft.
Ich glaube eher, dass wir 2-1 gegen Curaçao verlieren und danach gehen wir nach Hause. Genau. Aber vielleicht dazu kommen wir jetzt in unserem nächsten Thema. Das nächste Thema ist die Nationalmannschaft. Es ging gestern, Brian ist schon völlig enthusiastisch. Es ging gestern gegen die Finnen. Leider Teemu Pukki nicht mehr auf dem Feld, musste ich zu meiner Enttäuschung feststellen. Loch Teemu Pukki. Aber nichtsdestotrotz haben sich die eisernen Finnen versucht, eiskalt dagegen zu stellen. Aber man muss sagen, am Ende des Tages war es Dennis Undav, der Deutschland überzeugt hat, oder Hannes?
Ich meine, Julian Nagelsmann konnte die ganze Nacht nicht pennen, hat sich wahrscheinlich brutal genervt, dass der Undav sich nicht das Kreuzband gerissen hat. Es war tatsächlich, also ich fange von Anfang an, ich finde es natürlich sehr gut, dass der DFB sich einen so hochkarätigen Gegner aussucht für das letzte Testspiel vor heimischem Publikum. Natürlich Parallele 2014 war es Armenien damals, wo sich Marco Reus die Haxen gebrochen hat. Ich fand es auch ein bisschen komisch, oder was heißt komisch, mich hat es gewundert, dass es in Mainz stattgefunden hat. Ich hätte mir vielleicht ein größeres Stadion gewünscht, wo mehr Leute reinpassen, im Sinne von, hey, wir sind hier so und so zig viele Tausende durch Supporten, aber ich war die ersten 10 Minuten sehr positiv überzeugt und dann bis zum Ende der ersten Halbzeit dachte ich mir, das wird gar nichts. Das Tor war eine Befreiung, weil die erste Halbzeit hat mich wirklich negativ gestimmt. Also ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass wir gegen Finnland nicht mehr auf die Kette kriegen. Dementsprechend fand ich dann Per Mertesackers und Chris Kramers Einschätzung, dass noch mehr Tore fallen, sehr passend und sehr gut. Kam dann auch so und ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen positiver, aber nach wie vor nicht hundertprozentig überzeugt. Ich sage noch zwei Sätze dazu. Personalien, die mich von der Startelf sehr gefreut haben. Also natürlich Neuer, Wade, Nation ist ein Thema für sich, aber ein Matcher vor Goretzka war eine sehr willkommene Überraschung. Mhm. Und Karl hat seine Möglichkeiten sehr genutzt. Und Nathaniel Brown links außen hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich nach wie vor denke, dass David Raum in der WM starten wird.
Ja, ich muss auch sagen, da stimme ich dir, glaube ich, 100% zu. Ich wollte, was du noch gestern gesagt hattest, was glaube ich auch, also Walle gesagt hat, war, dass man natürlich einen Gegner sucht, der vielleicht ganz relativ ähnlich zu Curaçao ist vom Niveau her, also sich hinten reinstellt und eben halt wenig Spiel macht. Deswegen ist vielleicht die Auswahl gar nicht so dumm gewesen. Und ich glaube, Mainz eigentlich gar nicht so blöd, weil liegt halt mitten in Deutschland, ne? Kann halt jeder schnell gut hinfahren. So. Also das nur nebenbei. Vielleicht die Erklärung auch dafür. Und ich glaube, Mainz hatte noch kein Länderspiel und I don't know. Das ist ein Verteilungsschlüssel, glaube ich. Ist mir auch wirklich auch Bums, ehrlich. Also auf jeden Fall glaube ich, nur noch zu Hannes Takes, ich finde auch absolut richtig, dass auf jeden Fall diese, sag ich mal, nicht gesetzten Stammspieler, nah an der Startelf dran Spieler, die Chance auf jeden Fall genutzt haben. Also gerade eben Leonard Karl, Brown und Metscher, die haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall nicht unbedingt natürlich vielleicht Stammspieler sein werden, aber es sein können. Und da liegt es dann ein bisschen an Julian Nagelsmann eben auch abzuwägen, genau, hier muss man das E einsetzen, welche Spieler auch für welches Team passen sind. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ein Stiller vom Spielstil her halt besser vielleicht passt auf Curaçao als ein Matcher mit seiner etwas Körperlichkeit, der dann vielleicht gegen Elfenbeinküste oder so besser passt, aber das muss man eben abwarten.
Aber was denkt ihr denn, was war denn die Idee von Nagelsmann hinter der Aufstellung? Ich finde, wenn man sich so Sturm 10 links anschaut, Pavlovic, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger, das sind für mich, die sind ja gesetzt. Also eigentlich, wie ihr gerade gesagt habt, so ein bisschen überraschend war, was heißt überraschend, also das, was als eher noch als Experiment wirkt, ist Karl, Matcher und Brown. Das sind so die, also war das für die jetzt, war das so der Test? Ist er sich da noch nicht sicher, ob die auch, also Startelf-Möglichkeiten kriegen, oder war das eher so, wir gucken mal, wie die in der Nationalmannschaft funktionieren, weil sie da jetzt noch nicht so viel gespielt haben. Was war die Idee dahinter? Oder glaubt ihr, dass eigentlich auf den Positionen schon eher Goretzka, Raum und Sané gesetzt sind?
Ich glaube, es war eine gute Mischung. Ich finde, Karl hat wirklich ein sehr gutes Argument abgegeben, dass er im ersten Spiel von Anfang an spielt. Wir müssen natürlich noch gucken, wie es ist, wenn Havertz reinrückt, weil ich dachte eigentlich, dass Havertz gesetzt sei, aber es gibt genug Argumente für Undav als unseren Top-Stürmer bei der WM.
Ja, aber Havertz war ja durch die Champions League verhindert, muss man das
sagen. Ja, klar, das war mir schon klar, aber nee, ich wollte nur sagen, das ist vielleicht so ein Gedanke, der noch da einfließen muss, die Tatsache, dass es noch eine Personalie gibt, die noch für ein bisschen Aufruhr sorgen wird, aber tatsächlich hoffe ich, dass Nagelsmann sich nicht nur gedacht hat, hey, beweist euch mal, wie ihr wert, wenn ihr Joker seid, weil wir haben es eigentlich letzte Woche gesagt, die Zeit für Experimente ist vorbei. Also wenn genau diese Startelf in, glaube am 6. Juni ist es, oder? Gegen USA, unser letztes
6. Juni, genau, am Samstag, ja.
Ja, wenn die Elf, sehr wahrscheinlich mit Neuer statt Baumann, wenn die Elf auftritt, dann gehe ich 100% da mit und freue mich, dass wir eine Startelf gefunden haben.
Ja, ich glaube auch, dass, also zumindest das Spiel gestern, ich meine, gegen schwache Finnen, das muss man wirklich sagen, die waren jetzt nicht besonders stark, hat aber meiner Meinung nach schon auch gezeigt, dass ein System gefunden wurde und dass jetzt da vielleicht auf 2 bis 3 Positionen maximal, ich nehme jetzt mal die Torwartposition aus, weil ich weiß nicht, wie oft Neuer noch in der Woche verletzt ist, dass maximal auf diesen 2 bis 3 Positionen noch irgendwelche Wechsel stattfinden. Und wenn du jetzt, sage ich mal, Raum statt Brown spielen lässt und Goretzka statt Matcher, ist, glaube ich, trotzdem von der Spielweise her klar, wie sie spielen wollen und wie Nagelsmann eben spielen will. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass dieses 4-2-3-1 und vor allem ja eigentlich dann ein 3-5-2 mit dem Ball praktisch, wenn Brown, also Linksverteidiger, aufrückt, Kimmich reinrückt in die 6, das wird das System, also WM-System sein von Nagelsmann. Ob das erfolgreich ist, steht auf einem anderen Stern, aber ich glaube, dass man Spiele gegen Curaçao auf jeden Fall gewinnen kann in so einer Form. Ob sie dann aber auch gegen Ecuador gewinnen oder, ich meine gegen Ecuador mit solchen 2 Bomben-Innenverteidigern, das muss man auch mal sagen, da kommt jetzt nicht jede Flanke von Kimmich einfach so schnell rein. Das ist wirklich das steht auf einem anderen Stern.
Ja, also ich glaube, dass das jetzt sportlich nicht die große Generalprobe war, also dass wir jetzt aus diesem 4-0 nicht herableiten können, wie der DFB-Fanclub die Nummer 1 der Welt sind. Wir, das ist schon allen, sollte allen klar sein, ne? Also Finnland hat sich aus einem gewissen Grund nicht qualifiziert für die WM. Die waren halt wirklich unfassbar schlecht. Die wussten ja teilweise gar nicht, was sie machen sollen mit dem Ball. Verrückt. Raum statt Brown übrigens Folgentitel, kann man sich schon mal aufschreiben. Und ansonsten hätte mich jetzt von euch noch interessiert, wir haben ja alle so ein bisschen so einen Kantersieg gefordert. Jetzt ist 4-0 nach meiner Definition kein Kantersieg. Das fängt so ab der 5 aufwärts an. Seid ihr trotzdem angezündet? Oder glaubt ihr, die Nation hat das jetzt angezündet? Oder glaubt, muss da nochmal eine überzeugendere Leistung gegen die Amis her?
Ich muss sagen, die Tatsache, dass ich jetzt so für die WM brenne, hat wenig mit diesem Spiel zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ich relativ viel Fußball-Content in letzter Zeit konsumiert habe von den WM 2006, 2010 und 2014. Ich freue mich brutal auf den Sommer, ich freue mich darauf, dass wir Spiele zusammenschauen, ich freue mich auf das Auftaktspiel, wo Mexiko beteiligt ist, aber ich freue mich auch, diese Kumpelstruppe wieder zu verfolgen. Also ich muss sagen, diese Ankunft ins Herzogenaurach, in diesem Fußballcamp da, das hat mich schon gefreut. Also das hat in mir schon wieder diese Vorfreude ausgelöst. Fußballerisch bin ich noch nicht abgeholt, muss ich sagen. Das war, die ersten 45 Minuten waren katastrophal scheiße. Also die waren nicht Weltmeisterschaft-tauglich. Also nicht mal Weltmeister-tauglich, sondern nicht Weltmeisterschaftstauglich. Da muss am 6. Juni wirklich eine etwas überlegenere und souveränere Vorstellung auf den Platz kommen, damit ich auch noch 100% abgeholt werde.
Ja, also ich fand jetzt die ersten 55 Minuten waren einfach ein bisschen bräsig, fand jetzt nicht so schlecht. Ich bin trotzdem auch eigentlich ganz guter Dinge, dass wir die ersten drei Spiele ganz gut rumkriegen. Und ich sehe es wie Hannes, ich freue mich jetzt auch. Ich habe noch nicht ganz so viel Content konsumiert. Ich habe vor allem die 11-Freunde-Spezialheft schon mal ein bisschen angefangen zu lesen. Und ich glaube, dass da durchaus immer wieder einige gute Geschichten passieren. Ich bin wirklich auch gespannt, wie es mit den kleinen Mannschaften sein wird. Ob das vielleicht zu viel des Guten eben ist oder ob das eben immer wieder so geile Geschichten wie eben 2006 Trinidad Tobago oder halt, keine Ahnung, die Isländer bei der EM 2016, anderes Turnierart, aber trotzdem ähnliche Story. Ob das sowas produzieren kann, bin ich mal gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sie einfach, also ich weiß nicht, wir können ja jetzt auch ein bisschen in den generellen WM-Talk gehen, weil zu Deutschland, glaube ich, haben wir alles gesagt. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob diese massive WM mit diesen 48 Teilnehmern, ob die mich so abholt. Also da würde ich mal gern von euch wissen, wie seid ihr da drauf? Ich meine, das ist ja auch ein neues System so ein bisschen, wie bei der Champions League. Glaubt ihr, das nimmt euch mit oder wird es einfach zu viel, too much?
Ich glaube, das kannst du jetzt noch gar nicht so prophezeien, weil du bist halt noch nicht drin im Turnier. Das kannst du erst während des Turniers oder gesagt nach des Turniers sagen. Ich glaube, klar, es gab so Turniere wie 2014, 2018, wo man wirklich jedes Spiel verfolgt hat. Das wird dieses Jahr obviously nicht so sein, aber weil die halt auch größtenteils mitten in der Nacht sind, was ja auch fair enough ist, weil das halt nur mal auf der anderen Seite der Welt stattfindet und für andere Nationen ist es dafür besser terminiert von den Anstoßzeiten. Über die deutschen Spiele wird man trotzdem, glaube ich, sehr, sehr angezündet werden. So, ne? Und dann spätestens, ich sag mal, oh Gott, wir haben ja sogar 16. Finale, ne? Oh ja. Gott, ey. Na gut, ich sag mal, spätestens ab dem Viertelfinale, wenn dann noch die deutsche Beteiligung da ist. Nee, selbst wenn dann keine deutsche Beteiligung mehr da ist, dann ist man, glaube ich, trotzdem noch voll im Game. Und selbst dann kommt dieses WM-Feeling, glaube ich, schon noch auf. Und deshalb, ich bin doch sehr, sehr guter Dinge, auch wenn die kleinen Mannschaften dabei sind, das ist wieder so eine richtig. Ich weiß, die Vorzeichen sind auch politisch schwierig und etc., aber ich glaube, dass es zumindest deutlich besser als 2018 und 2022 aus deutscher Perspektive eher dieses WM-Fieber kommen kann.
Und ich sag's euch, wie es ist die letzte WM in den nächsten mindestens 8 Jahren, die wir so verfolgen werden können und die, keine Ahnung, zumindest ein bisschen noch dieses alte WM-Format hat, weil 2030 wird auf 6 Ländern verteilt sein, 2 oder 3 Kontinenten. 2034 ist höchstwahrscheinlich, ist es schon offiziell in Saudi-Arabien?
Ich glaube, es ist noch nicht offiziell vergeben, aber es ist der offiziell einzige Bewerber.
Genau, weil Ozeanien schickt dir keinen Bewerber ins Rennen, dementsprechend bleibt nur noch Asien übrig und das ist halt dann Saudi-Arabien. Also es ist die letzte WM, die wir so genießen können oder die wir zumindest mit ein bisschen auch Spaß verfolgen können. Es ist wahrscheinlich die letzte WM, wo wir alle noch nicht verheiratet und mit Kindern unterwegs sind, vielleicht. Also wenn man es bedenkt, dass ihr zwei euch auf
die... Bitte sprich für dich, ich weiß nicht, was deine Planung
ist. Ende 20 zusteuert. Also das ist wahrscheinlich die letzte WM mit vielen Konnotationen. Dementsprechend freue ich mich schon sehr. Ich habe natürlich das große Glück, dass zwei Herzen in meiner Brust klopfen. Und Ecuador wird Weltmeister, dementsprechend ist an der Stelle alles geklärt. Und es ist auch so, es ist so cool, wirklich, es ist so cool, ich weiß es. Ecuador wird spätestens im 16. Finale rausfliegen, aber jeder unserer Spieler, jeder, wenn er im Interview gefragt wird, hey, und wie ist es, wie viel hast du eingepackt? Ja, bis zum 19. Juli. Oder so, hey, vor wen habt ihr Angst? Vor niemandem, nur vor Gott. Wo ich mir denke, so fuck, es ist zu aufgeblasen. Und da, in der Hinsicht, finde ich das in Deutschland eigentlich ganz gut. Die deutsche Nationalmannschaft kann eigentlich nicht weiter tiefer fallen. Also es kann nicht schlimmer werden. Also klar, schlimmer geht immer, aber noch schlimmer als 2018 und 2022 können wir ja an sich nicht erleben. Obwohl natürlich jetzt, wo die besten Drittplatzierten auch weiterkommen, wäre das schon eine sehr große Schmach. Aber es kann eigentlich nur besser werden. Also die Mannschaft hat wenig zu verlieren.
Ich finde, du hast eigentlich ein sehr, sehr schönes Narrativ gesetzt und ein sehr, sehr schönes Argument geliefert, warum man diese WM genießen soll und auch genießen darf. Weil eben die nächsten zwei weird werden. Also die nächste wird komplett weird wegen dieser wilden Aufteilung über 3 Kontinente. Keine Ahnung, wie das werden soll. Und die danach, Saudi-Arabien, die werden wir dann wieder boykottieren. Also sprich, es ist jetzt halt einfach wieder, lasst uns doch jetzt das Beste draus machen. Es ist auch nicht optimal, I know. Aber es ist so... das kleinste Übel, dass wir jetzt in den nächsten drei Turnieren haben wird. Deshalb, ja. Ich unter den Vorzeichen versuche ich mir das auch selber einzureden, das Turnier zu genießen.
Ja, ich werde es auch genießen, ne?
Na, ja, sorry, nur ganz kurz. Ihr zwei, ihr wisst ja, dass ihr am 21. Juni um 2 Uhr morgens mit mir Ecuador Curaçao anschaut, oder? Das ist euch hoffentlich klar.
Safe, Digga.
Also das, ja, das ist euch so klar.
Aber ich sag euch was, ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir ein Fußballturnier hatten, wo die Zeiten so wild waren, oder? Also ich meine, es gab mal Spiele um 12, um 10 morgens mal. Also 12 weiß ich noch, bei der WM 2010 meine ich, dass das ein Deutschlandspiel um 12 war. Aber in der Regel waren die ja entweder abends, späterer Abend oder halt so früher Abend. Aber dass man jetzt diese WM, jetzt zwar bei Deutschland nicht, aber so generell aufsteht um 6 oder um 7 und dann in den Fernseher einschalten kann, ich finde, das hat auch einen gewissen Charme, muss ich sagen.
Ja, ich freue mich auch ein bisschen drauf, so Morgenspiele zu haben. Also da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Oder wenn man mal sagt, irgendwie, wenn du so eine Nacht hast, wo du nicht schlafen kannst, machst einen Fernseher an, dann guckst du irgendwie Kap Verde gegen Saudi-Arabien. Kann einen Vibe haben auch.
Ich sag's euch, damals Südkorea gegen Argentinien, WM 2010, das war ja wegen der Zeitverschiebung. Ich habe damals noch in Peru gewohnt um 6 Uhr morgens. War cool, weil du hattest um 10 Uhr morgens schon 3 Fußballspiele gesehen.
Und 3 Bier getrunken. Ja, also auf jeden Fall. Nee, ich glaube, darauf kann man sich schon noch ein Stück weit freuen. Und das ist, glaube ich, auch so der Ton, den man jetzt setzen muss bei dem Turnier. Und jetzt darf man sich da auch nicht von dem Orangenen hier alles so versauen lassen. Ne? Also, dass da ein Atze am Hebel sitzt, der nicht mal alle Schrauben lockert, ist ja allen klar. So, deshalb, lasst uns jetzt mal auf das Positive bei dem Turnier konzentrieren. Das sind ja hier ganz neue Töne bei VWH, ne? Ist ja Wahnsinn, ey, gell?
Ja, das macht einfach ein Amiri, wenn er eingewechselt wird in Mainz, weißt? Das löst gleich Emotionen
aus. Aber schöne Szenen, auch wirklich schöne Szenen, wie das Publikum gejubelt hat, wirklich. Da muss man sagen, da hat Nagelsmann wieder ein bisschen Feingefühl bewiesen und hat gemerkt, okay, er hat den Raum, also den Room gereadet, wie die Kids sagen, und hat gecheckt, alles klar, Amiri, das ist hier sein Home-Turf. Den bringen wir jetzt mal noch rein, der kriegt hier seine Szenen und hatte sogar noch einen geilen Abschluss, sogar
eine geile Chance. Aber tatsächlich, hätte Amiri nicht gebracht, hätten wir alle gesagt, er hat das Feingefühl von einem Ziegelstein. Also er konnte eigentlich nur gewinnen.
Ja, aber hat er richtig gemacht. Ja. Hat er richtig gemacht. So. Wie ihr alle wisst, das ist heute die letzte reguläre Folge der 14 Staffel Dreierkette VBH. Was nichts heißt, dass ihr uns los seid über den Sommer. Nein, die WM werden wir engmaschig für euch da draußen begleiten. Dementsprechend haben wir das heute ja schon ein bisschen versucht, in WM-Stimmung zu kommen. Und ich glaube, um den Übergang noch perfekt hinzubekommen, hin zum WM-Spezial ab in 2 Wochen, meine ich, lasst uns doch an dieser Stelle noch unsere Prognose abgeben. Wie weit kommt Deutschland? Wer wird Weltmeister? Wie weit kommt Ecuador? Und wer ist euer Zweitteam? Brian, wir fangen mit dir an.
Also, wie weit kommt Deutschland? Ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Sag ich dir ganz ehrlich, weil wir haben ja, wenn man so erstmal dieses 16. Finale, das heißt, es kommt ja noch eine Ebene dazu, was man beachten muss. Jetzt angesichts der Gruppe, angesichts, glaube ich, auch der potenziellen Gegner, würde ich mal sagen, dass sie, wir sagen maximal, ne? Ja. Dass sie maximal ins Viertelfinale kommen. Weil ich glaube, dann wird es sehr eng. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei der EM 2024 dann nicht ganz reicht. Und ich glaube, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, diese neuen jungen Spieler auch zu integrieren und dann wirklich ein schlagkräftiges Team zu haben, was wir irgendwann mal haben werden. Und ich glaube, wir werden auch irgendwann mal wieder einen großen Titel holen, aber ich glaube, diese WM ist es noch nicht. Deswegen sage ich Viertelfinale.
Wer gewinnt die WM?
England gewinnt die WM, weil Thomas Tuchel natürlich die Weltmeistertitel nach England holt zum zweiten Mal. Das wird natürlich auch so sein. Ecuador kommt, sage ich, ins Achtelfinale. Also sie überstehen auch noch die Round of 16. Und was war die dritte Frage?
Wer ist dein Zweitteam, wenn Deutschland scheitert?
Ja, mein Zweitteam ist natürlich die Schweiz mit Johan Monsambi. Freue ich mich sehr, ihn nochmal weiterhin zu sehen, weil ja, er ist unser Golden Boy in Freiburg und ich hoffe inständig, dass er natürlich bleibt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil er wird wahrscheinlich auch nicht eine ganz schlechte WM spielen und dann wird der Marktwert noch höher gehen, aber ich glaube, dass ich die Schweiz in dem Fall auch aufgrund meiner geografischen Nähe natürlich unterstützen werde.
Brian, der alte Eidgenosse. Hannes, wer ist dein Weltmeister? Wie weit kommt Deutschland?
Deutschland, ich finde das eigentlich einen guten Tipp von Noah. Er kommt ins Viertelfinale. Ich glaube, wir erleben sehr viele Parallelen zu 2006. Wir haben einen sehr großen Teil der Mannschaft, der relativ am Zenit seiner Karriere ist, also im Karriereabend. Ich denke, es findet dann noch ein Turnier statt, wo wir Favoriten sein werden und dann findet 2034 unsere Weltmeisterschaft statt wieder. Also Deutschland Viertelfinale, Weltmeister. Ich sehe wenig Wege, die an Spanien vorbeiführen. Die Spanier haben eine sehr starke Truppe. Und ja, also das würde mich wundern, wenn sie das nicht hinkriegen.
Wie weit kommt Ecuador?
Ecuador kommt auch ins Achtelfinale, sage ich. Ich versuche tatsächlich, das erste Mal habe ich gestern versucht, mir ein bisschen so einen Turnierbaum aufzumalen, aber das kannst du bei der WM nicht mit diesen Drittplatzierten. Mhm. Das dementsprechend, also Ecuador kommt ins Achtelfinale und damit gewinnen wir, weil Ecuador hat seit 1993 kein K.O.-Spiel mehr bei einer Copa America oder bei einer WM gewonnen. Seit 93, schon länger her. Das wäre eigentlich ganz geil. Dementsprechend freue ich mich über
ein Hoch auf das 16. Finale.
Genau. Und deine zweite Mannschaft bleibt natürlich Ecuador. Sollten Ecuador und Deutschland rausfliegen?
Nein, du brauchst eine Drittmannschaft.
Ja, genau. Sollten Ecuador und Deutschland rausfliegen, supporte ich Usbekistan. Einfach weil Stan.
Nee, aber es ist jetzt schon unwahrscheinlich, dass Usbekistan noch dabei ist, wenn Deutschland
Ecuador nicht dabei ist. War natürlich ein Witz. Nee, ich glaube. Dann Spanien. Tatsächlich, dann supporte ich Spanien. Ich verstehe die, ich mag deren Essen und deren Land. Das heißt, es passt.
Stark. Naja, gute Tipps. Ich schließe mich bei dir an, Hannes. Ecuador Achtelfinale, glaube ich auch. Widerspreche euch allerdings beiden bei Deutschland. Ich sage, Deutschland kommt auch nur bis ins Achtelfinale. Sobald ein halbwegs ernstzunehmender Gegner kommt, sind wir raus. Also das ist, wenn ein Gegner wie Algerien auf uns treffen wird oder ein Gegner wie Dänemark bei der EM24, dann sind wir raus. Das wird nichts. Und Weltmeister ist bei mir Spanien, führt, sehe ich wie Hannes, da führt kein Weg dran vorbei. Und mein Ecuador, habe ich ja schon gesagt, mein Zweitteam ist die Schweiz, auch muss ich mich anschließen, die Altgenossen und die Österreicher aber auch so ein bisschen. Also ich finde beides irgendwie geil. Deshalb, ich bin dann immer so bei den Alpenregionen mit am Start.
Ich möchte noch eine Sache sagen, ich habe es vorhin vergessen, ich habe eigentlich auch noch so ein drittes Team, was ich sehr gerne habe, auch aufgrund der Geschichte, wie sie sich qualifiziert haben, Bosnien. Ah, klar. Und das werdet ihr auch in zwei Wochen sehen, wieso. Aber ja, das ist, glaube ich, noch so bei mir auch, glaube ich, durch meine Reise letztes Jahr auch emotional natürlich nochmal eng verbunden. Und weil natürlich auch ich großer Schalke-Fan bin.
Da, du wirklich nur, du bist wie Lisa 18 bei Neuseeland. 1:1 dasselbe.
Ja, vielleicht bin ich das ja.
Nur, dass er halt nur eine Woche da war.
Genau.
3-5 Stunden. Ja, da gibt's viele Gründe, warum. Nein, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir zusammen auch das eine oder andere Spiel verfolgen werden. Mehr kommt dann noch, wenn es soweit ist. Und bis dahin würde ich sagen, rappe ich mal die ganze Sache ab und nehme das Walle mal ab, weil ich jetzt gerade das Mikro bei mir habe. Und bedanke mich dafür, dass ihr mit mir hier zusammengesessen seid. Schicke Grüße nach Berlin-Kreuzberg. Und wünsche allen euch noch einen wunderschönen Tag.
So, und es gibt Gründe, warum ich den Job habe. Man muss natürlich sich auch für die komplette Staffel bedanken. Leute, Staffel 4 ist im Kasten hiermit. Danke an euch beide. Ihr habt das wieder sehr souverän gemacht, wie jedes Jahr. Wir nehmen uns wie jedes Jahr für die nächsten Folgen vor, das strenger an die Technik zu halten, damit das alles klappt. Wir nehmen uns vor, öfter zu dritt zu sein, damit das alles klappt. Und ansonsten auch an euch alle da draußen vielen, vielen Dank für Staffel 4. Wenn ihr nicht wärt, gäbe es diesen Podcast nicht. Wir haben in dieser Staffel eine Live-Folge gehabt, oder? Das war innerhalb dieser Staffel, nicht, oder?
Nee, letzte. Nee,
das war die andere. Ja. Ah, ja gut, dann nicht. Aber nichtsdestotrotz, freut euch jetzt auf das WM-Spezial. Brian hat schon etwas angeteasert und ansonsten wünsche ich euch und Hannes dir auch eine wunderschöne Woche.
Jungs, hat Spaß gemacht. Meldet euch bei unserem Tipp-Kick an, auch ganz wichtig. Und sonst noch eine schöne Woche und wir hören uns bald.
Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.